Willkommen zur heutigen Vorlesungseinheit am 17. Mai. Heute wird es etwas kürzer im Vergleich zu den letzten Sessions. Und zwar heute möchte ich etwas über den Forschungsprozess qualitativer Forschung sagen. Da werden wir eine Gegenüberstellung zum normativen Paradigma machen. Dann möchte ich ein paar Prinzipien noch zum qualitativen Paradigma skizzieren. Die sogenannten Logiken des Schließens, also Deduktion, Induktion, Abduktion, werde ich heute kurz antippen und mit dem Ziel auch, dass wir das in der Zoom-Session ausführlicher machen und auch anhand einiger Beispiele, die wir diskutieren werden in der Sitzung. Ja, wie ist die Forschungslogik im normativen Paradigma? Also typischerweise, also eins, was Sie sich merken können, ist linear. Sie verläuft linear. Also Linearität ist ein Prinzip des quantitativen Paradigmas oder des normativen Paradigmas. Beginnt mit der Hypothesenformulierung, Begriffsbildung, Operationalisierung. Dann wird ein Erhebungsinstrument konstruiert, also wieder ein Fragebogen zum Beispiel, vielleicht ein paar Pretests, die dem vorausgehen. Also man testet, ob die Fragen dann auch entsprechend verstanden worden sind und so weiter. Es findet Datenerhebung statt, Formulierung einer Stichprobe. Und dann, wenn das abgeschlossen ist, geht es dann weiter in die statistische Datenanalyse und in die Interpretation der Berechnungen. Und am Ende folgt ein Bericht. Attraktiv an dieser Vorgehensweise ist, dass es ja klar ist, dass es schrittweise erfolgt, es ist überschaubar. Ich weiß immer genau als Forschender, wo bin ich jetzt gerade? Ja. Was kommt als nächstes? Und ist auch ganz gut für Studierende, dass sie zum Anfangen, ne, dass man sagt, okay, das, wenn ich mich einfach danach orientiere, dann bin ich vermeintlich im sicheren Weg. Wenn ich hingegen mir jetzt mal den qualitativen Forschungsprozess ansehe, dann ist es etwas anderes. Also es sind andere Gegebenheiten, Rahmenbedingungen, die mich als jemand, der gerade beginnt, da hineinzuwachsen, das zu verstehen. Es sind andere Rahmenbedingungen. Es verlangt etwas anderes von mir ab. Und zwar diese Offenheit gegenüber dem Forschungsgegenstand. Ich weiß eben nie ganz genau, was als nächstes kommt. Warum? Der Forschungsprozess im interpretativen Paradigma ist erstmal zirkulär. Das heißt, um an einem Beispiel das aufzuhängen, wir haben ein Vorwissen zu einem bestimmten Gegenstand. Wir haben ein Vorverständnis. Wir unter Anführungszeichen gucken erstmal. Wir nähern uns dem Feld. Ja? Wir nutzen dann gleich mal eine bestimmte Methode, nehmen wir die Ethnographie her. Generieren gleich Daten, also Formierung der Datenbasis. Ich habe gleich was und das, was ich dann identifiziert und generiert habe, wird sofort interpretiert. Also die Auswertung ist nicht wie im normativen Paradigma ganz am Ende. Also das überhaupt nicht, sondern schon, ich habe ein Interview oder eine Beobachtung und versuche das schon mal in irgendeine Ordnung zu bringen. Und das Besondere dabei ist, der nächste Schritt ist dann so, ich habe dann ein erweitertes Vorverständnis, ne? Also erinnern Sie sich an den hermeneutischen Zirkel, und gehe dann wieder ins Feld hinein. Vielleicht diesmal mit einer anderen Methode. Ich komme in einen sozialen Kontext, wo es Sinn macht, ein Gespräch interaktionsanalytisch aufzubereiten, also eine Video- oder audiografische Aufzeichnung vorzunehmen. Das transkribiere ich und werte ich auch aus. Das heißt, ich bin viel offener, viel kontextsensitiver, stelle fest, da, das wäre noch interessant, das wäre noch interessant. Und so geht es gewissermaßen weiter. Ja? Und jetzt müsste man sagen, ja, wann weiß ich, dass ich zu Ende bin, entweder wenn die Mittel aufgebraucht sind. Aus einer inhaltlichen Perspektive würde man sagen, wenn ich jetzt mit der Erhebung eines weiteren Datums nicht mehr schlauer werde, als ich eh schon bin, mit dem, was ich vorab schon erhoben habe. Also, Linearität gegenüber Zirkularität sind die großen Unterschiede. Jetzt ein Wort zu den Schließlogiken generell in der empirischen Sozialforschung. Wenn ich empirische Sozialforschung sage, meine ich immer quantitativ und qualitativ, also das Empirische wäre gewissermaßen das Dach darüber, die sich wiederum, was sich wiederum unterscheidet in qualitativ und quantitativ. In der Literatur wird das häufig nicht unterschieden. Da ist die Selbstbeschreibung von der sogenannten empirischen Sozialforschung, dass sie das Quantitative meint. Aber richtiger wäre eigentlich empirische Sozialforschung, die sich unterscheidet in Quali und Quanti. Ja, was gibt es für Schließlogiken? Erstmal, ich beginne mal bei der quantitativen Sozialforschung, die üblicherweise deduktiv oder induktiv vorgeht. Deduktiv heißt, ich habe eine Hypothese und aus der wird eine allgemeine Theorie gewissermaßen, oder eine andersrum, eine Hypothese wird aus einer allgemeinen Theorie abgeleitet, also das Ableiten. Und Induktion oder induktives Vorgehen wäre, also allgemeine Theorien oder Erkenntnisse werden aus der Verallgemeinerung oder man könnte auch sagen Abstraktion von einem Phänomen gewonnen oder gewissermaßen geschlossen. Und das Dritte noch, Abduktion ist etwas, ich identifiziere etwas, was mich überraschend zurücklässt. Ich kann es zuerst mal, also im Forschungsfeld oder im Rahmen des Forschungsprozesses, diese Fakten oder das Phänomen, was ich vorfinde, und ich versuche dann dazu eine etwas Sinnstiftendes zu finden, eine sinnstiftende Regel zu identifizieren. Ich werde wie angekündigt, zu Beginn diese Schließlogiken werden wir anhand von Beispielen dann nochmal genauer besprechen, aber Sie können jetzt schon mal recherchieren, was meint überhaupt Deduktion, was meint überhaupt Induktion, was meint Abduktion, was tut man da eigentlich? Und Sie können sich auch mal überlegen, welche Bedeutung diese Logiken des Schließens eigentlich in unserer Alltagswelt haben. Also wann. Ja, das ist, ja genau, überlegen Sie sich mal, welche Bedeutung das für die Alltagswelt hat. Also wann kann es auch sein, dass wir im Alltag auch schließen? Und wenn ja, in welcher Form? Vielleicht haben Sie dazu einige Beispiele, woran Sie das festmachen können. Ja, also das quantitative Paradigma. Ich gehe jetzt mal die einzelnen Gegenüberstellungen raus. Also wir haben die Perspektive von außen, also die ethische Perspektive gegenüber einer Orientierung am Gegenstand von innen heraus. Ja, also Gegenstandsangemessenheit war zum Beispiel ein methodologisches Prinzip. Im quantitativen Paradigma fragen wir dann, ist hier A oder B der Fall? Im qualitativen Paradigma würde man sagen, ja, was ist hier eigentlich los? Also worum geht es? Also welchen Sinn? Versucht den Sinn zu rekonstruieren. Die Hypothesen, die Ex-ante-Hypothesen, gelten hier als klare Leitlinien gegenüber einer Heuristik, ne? Also die mit etwas Vorübergehenden operiert. Also eine Heuristik meint, ich habe etwas, was vorläufig ist. Und dieses Vorläufige ist nicht etwas nur vorläufig, sondern es hat etwas Suchendes. Es ermöglicht daran anschließendes. Die Bedeutung von Theorien ist im quantitativen Paradigma ganz klar prüfend. Stimmt's oder stimmt's nicht? Im qualitativen Paradigma, das sind jetzt wirklich nur so bipolare Extrempositionen, aber dass Sie die Unterschiede auch klar haben, Theorie generierend, denke ich an die Gaussian Theory beispielsweise, aber auch andere sozialtheoretischen Hintergrund. Annahmen, die darauf verweisen, dass wir auch eine Theorie, dass man auch den Anspruch hat, eine Theorie zu generieren, also Theorie, Bausteine, Konzepte zu entwickeln damit fortzufahren. Die Schließlogik hatte ich schon erwähnt. Und abschließend noch, man denkt im quantitativen Paradigma, denken Sie einfach an die Veranstaltung vor 2, 3 Wochen, als es um die methodologischen Prinzipien ging. Erdenken in Variablen und in Datenaggregaten und gegenüber Erdenken in Deutungsmustern und Deutungsstrukturen, die wir vorfinden. Also, wenn wir qualitativ arbeiten, brauchen wir keine Stichprobe. Wir haben, gehen jetzt nicht stichprobenartig vor, sondern entweder Einzelfallanalyse oder haben ein theoretisches Sampling. Die Datenerhebung ist prinzipiell offen gegenüber einer standardisierten Datenerhebung. Die Sensibilisierung, also die Bezug darauf, was ich denn dann eigentlich auswähle, ist fallbezogen gegenüber einer Operationalisierung. Zirkularität gegenüber Linearität, interpretativ gegenüber positivistischer Vorgehensweise, verstehend gegenüber erklärend, ideografisch gegenüber nomothetisch. Letzterem vielleicht ist nur wichtig, dass diese Unterscheidung gibt, ist eine wissenschaftstheoretische Unterscheidung, geht zurück auf Windelband, der die einfach Naturwissenschaften von den Geisteswissenschaften unterschieden hat, also Nomos, Gesetz, thetisch, also Thesis, so auf ein Aufbauen, also man sucht nach Gesetzmäßigkeiten und in dem ideografisch steckt das Ideon, das eigene Graphein, in Ethnographie, das Beschreibende, und versucht etwas zu beschreiben, ne? Also das Deskriptive spielt hier eine Rolle. Ja, also jetzt haben Sie so kurz die Gegenüberstellung vom Vorgehen her, wie ist so der typische Forschungsprozess, wie werden diese Logik des qualitativen Vorgehens jetzt in den nächsten Sitzungen jeweils bezogen auf die jeweiligen Methoden, die wir im Detail besprechen werden. Es wird sich dann an einiges verändern, aber diese Grundstruktur ist gleich. Okay, also noch ein paar Prinzipien. Wir müssen davon ausgehen, dass wir freigesetzt sind von unmittelbarem praktischen Handlungsdruck, ne? Also teilnehmen, aber dabei beobachten. Wenn wir qualitativ forschen, wir sind, ich meine, diese Freisetzung vom Handlungsdruck ist auch generell für wissenschaftliche Beobachtung ein Merkmal. Also wir können hier sitzen, darüber nachdenken, etwas zu tun, und uns über eine bestimmte Gruppe Gedanken machen, die eben nicht aus der Situation heraustreten können und darüber nachdenken, sondern sie müssen handeln, ne? Sie müssen liefern gewissermaßen, was in der Situation erwartet und relevant ist. Wenn wir qualitativ forschen, geht es auch um eine Fixierung des Deutungsgegenstandes. Also geht es um Aufzeichnungen, geht es um Texte, um Protokolle, um Transkripte oder bestimmte Gegenstände, Objekte. Das muss irgendwie versucht werden zu fixieren, also irgendwie zu festzuhalten, zu speichern. Wichtig ist aber auch, dass es um die Bewahrung des Reichtums des fixierten Gegenstandes geht, statt rasche Datenreduktion durch Codierung. Wir versuchen es so lange als möglich zu bewahren, zu erhalten, ohne jetzt voreilig das, was als Datum vorliegt, vorschnell irgendwie wie beim Schnapsbrennen verändern in ihrer Zusammensetzung. Ja, also mit Schnapsbrennen meine ich, wenn es ein, zwei Durchläufe gibt, dann reduziert sich etwas, transformiert sich etwas, es wird alkoholhältiger. Das ist jetzt in dem Fall, um in der Metapher zu bleiben, jetzt nicht besser, sondern im Gegenteil. Also man versucht das zu bewahren, den fixierten Gegenstand, anstatt ihn gleich irgendwie einzudampfen. Es geht darum, um den primären Sinn des sich vollziehenden Handelns, sekundären Sinn. Der primäre Sinn des sich vollziehenden ist der Vollzugssinn. Ich habe dann später noch ein paar Sinnwelten, die können wir uns dann, um die geht es hier. Also der Unterschied ist zwischen der Logic in Use versus a reconstructed Logic. Also reconstructed würde bedeuten, jemand, der dabei war, etwas vollzogen hat und in der Rückschau rekonstruiert, was er oder sie gemacht hat. Sondern der sekundäre Sinn, der sich hier dann überlagert. Ja, es ist ein nicht normatives Wirklichkeitsverständnis, also Interpretation und Verstehen als Thema der sozialwissenschaftlichen Hermeneutik. Es ist gewissermaßen immer in Bearbeitung. Es wird gedeutet, und zwar ja, andauernd. Dann noch zwei Bezüge, die jetzt auch zu diesem hermeneutischen oder der zum hermeneutischen zu den Prinzipien der Hermeneutik passen, und zwar, dass die Interpreten, wie ich vorher auch schon ein bisschen was dazu gesagt habe, starten selbst immer schon mit einem Vorverständnis, dass sie einen Text anlegen. Ne? Also wir haben ein Vorverständnis, wir haben ein Datum vor uns, gehen da gewissermaßen ran. Und kommen dann nach dieser Textinterpretation zu einem erweiterten Vorverständnis. Ein weiterer anders gelagerter Aspekt ist hier, dass der Text, den wir analysieren, selbst die Antwort auf eine Frage, die es zu rekonstruieren gilt. Das heißt, der Text wird als Lösung eines dem vorausgehenden, vorhergehenden Problems gesehen. Also worauf ist das die Antwort? Wäre gewissermaßen die Frage. Ja, also welches Problem löst diese oder jenes Dokument in der vorgefundenen Erscheinungsform? Also immer irgendwelche Krankenakten her zum Beispiel, könnte man sagen, ja, welches Problem wird hier damit gelöst? Und das heißt, das, was ich vorfinde, wird erstmal wertgeschätzt als die Form und den Inhalt, den das Dokument mir offenbart, ja, und nicht jetzt kodiert oder über den Haufen geworfen, sondern es wird erstmal, wenn man als Prinzip erstmal versucht zu bewahren. Ja, Indexikalität, also jedes Element ist in einem Kontext eingebettet und erzeugt den Kontext, in dem es interpretierbar wird. Denken Sie bitte an die letzte Sitzung, als wir ein paar so ein Grund Anstrich der Ethnomethodologie gemacht haben. Und ein paar Begriffe waren eben Reflexivität praktischer Beschreibungen, Indexikalität, also Reflexivity of Accounts. Und Indexikalität meint hier eben erstmal den Kontext, dass wenn ich ein Element interpretiere, dass die Bedeutung dessen immer in einem Kontext gewissermaßen eingebettet ist und die Akteure ja, ständig damit beschäftigt sind, dass den Kontext durch die Art und Weise, was sie wie hervorbringen und auch den Kontext irgendwie mitproduzieren. Also der Kontext ist nicht etwas, der vom Himmel fällt, sondern es ist etwas, der durch die Vollzugsakte der Akteure Schritt für Schritt hervorgebracht wird. Deswegen der Hinweis mit Reflexivität. Diesen Punkt werden wir ausführlich auch nochmal besprechen, wenn es um die Interaktionsanalyse geht, beziehungsweise in einer der letzteren Sitzungen, wenn wir uns mit der Ethnomethodologie nochmal im Detail beschäftigen. Zirkularität des Erkennens ist Strukturmerkmal des Interpretationsgegenstandes wie des eigenen interpretativen Vorgehens. Ja, das glaube ich klar. Es gibt zwei mögliche Interpretationsrichtungen: Identifizierung allgemeiner generativer Prinzipien von Sozialität oder Rekonstruktion einer Fallstruktur. Letzteres ist jetzt ganz wichtig. Also es wäre die Antwort auf die Frage, ja, was finde ich denn dann eigentlich heraus, wenn ich qualitativ arbeite mit den bestehenden Methoden und also was ist das Ziel, was kriege ich denn eigentlich raus? Ein generatives Prinzip ist zum Beispiel, dass wir, also generative Prinzipien auf der Basis von Gesprächsstrukturen, die herauszuarbeiten. Ein Beispiel aus meiner eigenen Arbeit, die generativen Prinzipien von sogenannten Übergabegesprächen im Krankenhaus. Ja, also Übergabegespräche sind Interaktionsereignisse zwischen Teammitgliedern von einer Station, Krankenstation. Und die Prinzipien auf der sprachlichen Ebene, der interaktiven Ebene, ein generatives Prinzip wäre dann, wenn die Frage, wo tauchen denn diese Gespräche oder in welchen anderen gesellschaftlichen Kontexten oder Funktionssystemen tauchen die denn sonst noch auf, dann wird man interessanterweise in der Industrie fündig. Also außerhalb von klassisch-medizinisch-gesundheitswissenschaftlichen Kontexten. Ja. Also dass in der Industrie, wenn eine Maschine gewissermaßen übergeben wird, ne, also oder das, was die Maschine produziert hat, und oder in Kernkraftwerken, Atomkraftwerken, und das wäre dann ein generatives Prinzip, das eben anders auf und auf wie soll ich sagen, auf hinsichtlich der Horizonte von Ergebnissen qualitativer Studien abzielt, als jetzt zu sagen, also in klarer Abgrenzung zum Beziehen auf die Grundgesamtheit. Das ist nicht das Ziel. Und eine zweite Form noch zu möglichen Interpretationsrichtungen sind eben die Rekonstruktion einer Fallstruktur, wie sie beispielsweise in der objektiven Hermeneutik von Bedeutung ist. Okay, jetzt komme ich zu den angekündigten Sinnebenen sozialer Wirklichkeit. Wir beginnen gewissermaßen in der Verlaufsvollzugsform sozialen Handelns. Also ich tue etwas, das, was ich tue, ist gewissermaßen flüchtig, wenn man kennt. Ne? Also im Moment ist schon wieder vorbei. Ja, ich kann es nicht festhalten. Es ist impliziert gewissermaßen. Dem folgt der rekonstruierte Sinn, also jemand, der, oder ich habe etwas gemacht und ich rekonstruiere es gewissermaßen. Also das, was ich erfahren habe, ist verbalisierbar in der Rückschau auf mein eigenes Erleben. Diese erste Ebene, mit der wir begonnen haben, ist so die nullte Ordnung der Akteure. Dann kommt die erste Ordnung. Und die zweite Ordnung ist jetzt die Ebene, wo wir als Sozialforscher wenn uns aufhalten und sowas wie den rekonstruierten Sinn auf den Bezug nehmen, der auch selbst auch verbal ist, ne? Also beziehungsweise verbalisierbar ist. Und hier sehen wir jetzt nochmal mit den Pfeilen, was unsere Tätigkeit oder auszeichnet, beziehungsweise warum es wichtig ist, immer zu unterscheiden, worauf ich denn jetzt eigentlich Bezug nehme als Sozialforscher, Sozialforscherin, also auf welche Sinnebene ich gerade Bezug nehme. Warum ist das wichtig? Wichtig ist das deshalb, weil an der gewählten Sinnebene ich unterscheiden kann, ich die Datentypen, die damit zusammenhängen, unterscheiden kann. Das heißt, es ist so, dass ein Interview einen anderen Datentyp hervorbringt als eine Interaktionsanalyse. Ja? Und es ist nicht egal, mit welchen, also die Unterscheidung ist nicht, die ist deswegen wichtig, weil es ist nicht beliebig. Ich kann jetzt nicht alle Daten in einen Topf werfen und sagen, ja, es sind die Daten und das Daten sind dieses wichtig, sondern mir muss zumindest bewusst sein, wir müssen die Konsequenzen bewusst sein, die Verwendung einer bestimmten Methode mit sich bringt. Also, wir haben eine rekonstruierende Vorgehensweise und eine registrierende Vorgehensweise. Die rekonstruierende Vorgehensweise fokussiert auf die soziale Welt rekonstruierten Sinns. Rekonstruierten Sinns heißt, ich spreche mit jemandem und die Person rekonstruiert, also mir gegenüber, ein bestimmtes Erleben. Der zeitlich relativ beständig und von individuellen, intentionalen Subjekten verbalisiert, verbalisierbar und bewusst ist. Ne? Typischerweise, wenn wir so an die Interviewforschung denken. Die registrierende Vorgehensweise hingegen fokussiert auf soziale Vollzugswirklichkeit, die sich durch ihre Temporalität und dialogische Praxis auszeichnet und der flüchtig, emergent und oft unbewusst ist. Hier geht es gerade insbesondere um Videografie, dass man den Vollzugssinn, den vollzugshaften Ablauf sozialen Handelns, dass man den irgendwie technisch versucht zu fassen. Ja, wir haben also registrierte Daten und rekonstruierte Daten, Audio- und Videoaufzeichnungen, ich bin jetzt in der linken Spalte, natürliche Gespräche, Interaktionen und soziale Situationen. Also weitgehend unbeeinflusst in Rohdaten, muss man mit Vorsicht genießen. Es ist nicht immer so. Aber wichtig ist, dass von den Daten getrennte wissenschaftliche Interpretationen möglich sind. Dadurch, dass das Datum, also die Aufzeichnung selber, durch die wissenschaftliche Beschäftigung damit nicht zu einer neuen, dass da keine Sinnüberlagerung gewissermaßen stattfindet. Also das Datum selber verändert sich nicht. Die Aufzeichnung ist so, wie sie ist dieses Gesprächs und wird durch die wissenschaftliche Beschäftigung nicht danach verändert. Rekonstruierte Daten sind gewissermaßen Interviews. Ne? Also ein Interview ist ganz klar eine künstliche soziale Situation. Ja, und Interviews sind Dokumente der Akteure, also Rekonstruktionen der Akteure. Sie rekonstruieren vor dem gegenüber der forschenden Person ein bestimmtes sinnhaftes Erleben. Ja. Dann Beobachtungen, ne? Also Beobachtungen, Beobachtungsprotokolle sind Dokumente der Beobachter, sind Rekonstruktionen der Beobachter. Wenn Sie ein Beobachtungsprotokoll anlegen, ist das jetzt eine Rekonstruktion von Ihnen, das, was Sie gerade beobachtet haben. Ja? Also, zusammengefasst, wir haben jetzt, wenn wir sagen, wir haben unterschiedliche Zugriffe auf soziale Wirklichkeit und jetzt mal unterschieden nach Methode, Datenform, Datenqualität. Also, wenn wir mit der Gesprächsinteraktionsregistrierung oder Registration operieren, dann haben wir ein Rohdatum, ja, eine Aufzeichnung, und die Datenform ist dann ein Transkript. Transkripte sind, sind Versprachlichungen, Verschriftlichungen von sozialen Handlungen. Ja, also ob das jetzt sprachlicher, verkörperter Art und Weise oder auch die wenn auch mit Gegenständen hantiert wird und etwas gemacht wird, und das wird versprachlich, damit es dann weiter bearbeitbar ist. Sie werden später in Ihrem Studium noch zum Beispiel die qualitative Datenanalyse besuchen. Da werden Sie darin geschult, wie das funktioniert, wie das geht, wie man transkribiert und wofür das gut ist. Ja, dann haben wir die Beobachtungen. Beobachtung ist die Datenform, eine Protokollierung, also ein Protokoll, und wie schon erwähnt, vom Beobachter vorinterpretiert. Also Sie interpretieren, Sie deuten, Sie wählen aus, Sie selektieren und halten das dann schriftlich fest. Teilnehmende Beobachtung. Man schreibt dann ein Feldforschungstagebuch, ein paar Notizen, die dann da reinwandern. Und das Gleiche wie bei der Beobachtung vom Beobachter vorinterpretiert. Interview. Im Interview haben wir eine Registrierung idealerweise. Und dann ein Transkript, eine Verschriftlichung dessen. Was passiert da? Also vom Interviewten vorinterpretiert, beziehungsweise Produkt von Interviewten und Interviewern. Interviewerin. Das ist ganz wichtig. Ein Interview ist nicht nur, dass Person A, also die interviewte Person, da etwas hervorbringt und ich das abgreifen kann, sondern es ist eigentlich das Produkt von beiden Akteuren. Ja, ein Beispiel aus dem Alltag kennen wir ja auch. Sie lernen jemanden kennen, sprechen mit der Person, und da kämen wir mal auch nicht auf die Idee, dass nur das, was die Person Ihnen erzählt, also nur das nimmt und das, was Sie reinbringen, irrelevant wäre. Im Gegenteil. Dokumente, also Datenform, Text und Bild vom Urheber, also von der Person, die das Dokument hergestellt hat, genutzt hat, produziert hat, gewissermaßen vorinterpretiert. Das sind jetzt in die typischen unterschiedlichen Zugriffe auf soziale Wirklichkeit, und Sie werden im Laufe der Zeit, also später, wenn Sie dann Master weitermachen, einfach vermehrt Erfahrungen gemacht haben mit den jeweiligen Methoden, und es wird Ihnen auch klarer sein werden, diese Datenformen zu unterscheiden und die entsprechend auch einordnen zu können. Okay, das war's für heute. In der Zoom-Sitzung, wie gesagt, werden wir uns ausführlich mit den Schließlogiken beschäftigen, und nochmal als Hinweis, überlegen Sie sich mal, welche Bedeutung eigentlich das Schließen auf etwas oder das oder diese Schließlogiken, welche Bedeutung haben die eigentlich im Alltag? Können Sie sich mal überlegen. Okay, ich danke Ihnen. Machen Sie es gut. Tschüss.